möchte mich gleich bei euch entschuldigen. Ich habe also nicht den Gründonnerstag und Samstag durchgefeiert, weil meine Stimme nicht so ist. Vor circa 3 Wochen hat sich meine Frau und ich an Covid angesteckt und das sind jetzt einfach noch die Nachwirkungen, mit denen ich zu kämpfen habe. Ostern, das Fest der Auferstehung. Das Fest, an dem unser Heiland unendliche Qualen erlitten hat. Als mich der Jens angerufen hat, habe ich am Ostersonntag hier zum Dienst predigen können, bin ich erst einmal in Panik verfallen. Ich habe gesagt, Jens, ich habe noch nie an einem Ostersonntag gepredigt. Ich weiß gar nicht, was predigt man denn da? Was predigt man denn? Und da sagt der Jens, noch predige halt über Jesus. Und ich sage, okay, predige mir über Jesus. Ostern, das Fest, das uns die Erlösung gebracht hat. Eines der wichtigsten Feste der Christenheit. Ohne dieses Ereignis könnten wir heute nicht hier sitzen. Ich möchte am Anfang mit euch eine Geschichte aus dem Markus-Evangelium lesen, das die Geschichte der Kreuzigung und des Todes Jesu beschreibt. Markus 15, die Verse 20 bis 41. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Und zwangen einen, der vorüberging, mit Namen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, dem Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe, in Wein zu trinken, aber er nahm's nicht. Und sie kreuzigten ihn und sie teilten seine Kleider und warfen das Los, wer was bekommen sollte. Und es war die 3. Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand über ihm geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm 2 Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Da wurde die Schrift erfüllt. Er ist zu den Übeltätern gerechnet worden. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir nun selbst und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die Hohepriester untereinander, samt den Schriftgelehrten und sprachen, hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der Christus, der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben, und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und zur 6. Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und zu der 9. Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, Lama, Asabdani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie, siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihn zu trinken und sprach, halt, lass sehen, ob Elia kommt und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke, von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren auch Frauen da, die von ferne zuschauten, unter ihnen Maria von Magdala und Maria, die Mutter Jakobus, des Kleinen und des Joses und Salome, die ihm nach nachgefolgt waren, als er in Galiläa war und ihm gedient hatte, und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren. Soweit erst einmal den ersten Teil von unserer heutigen Bibellese. Wir lesen dann noch weiter. Im Großen und Ganzen kennen wir ja alle diese Kreuzigungsgeschichte Jesu. Deshalb habe ich hier auch die kürzeste Version des Markus-Evangelium gewählt. Wer da mehr oder ausführlicher wissen möchte, der sollte sich das Johannes-Evangelium anhören. Einige Auslegungen beschreiben uns die Zeit der Kreuzigung als um die Mittagszeit herum. Ich war zwar noch nie in Israel, sondern nur in Tunesien, aber da herrscht zur Mittagszeit eine ziemlich große Hitze. Wir wissen, dass unser Herr Jesus vor der Kreuzigung beim Verhör auch gequält, gefoltert und misshandelt wurde. Wir dürfen nicht vergessen, Jesus war Gott, aber er war zu dem Zeitpunkt auch Mensch. Also er hat genauso empfunden wie wir. Er hat die Schmerzen empfunden, er hat die Beleidigungen empfunden, die Demütigungen. Die Hitze, die Verletzungen haben den Körper des Herrn so dermaßen geschwächt, dass Simon von Kyrene gezwungen wurde, das Kreuz anstelle von Jesus zu tragen. Er hätte es wahrscheinlich nicht gekonnt. Da fällt mir ein Teil eines Verses aus dem Galaterbrief, Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last. Also das sollte uns ermutigen. Der Simon von Kyrene hat Jesus das Kreuz getragen. Wir sollten unseren Geschwistern, wenn sie leiden, teilweise das Kreuz abnehmen und tragen. Einer trage des anderen Last. Wobei der Simon von Kyrene nicht freiwillig die Last von Jesus getragen hat. Er wurde gezwungen dazu. Aber er half dem Herrn, dass die Schrift erfüllt wurde. Und ich bin auch überzeugt, dass dieser Simon von Kyrene, nachdem er die Kreuzigung gesehen und erlebt hat, zum Glauben an Jesus gefunden hat. Jesus, er wurde auch mit zwei Räubern gekreuzigt. Diese hingen mit Recht am Kreuz. Aus anderen Evangelien wissen wir, dass einer dieser Räuber noch kurz vor seinem Tod seine Sünden bereut hat und somit die Erlösung von Jesus erhalten hat. Es besteht also bis zu deiner letzten Stunde die Möglichkeit, die ausgestreckte Hand von Jesus zu ergreifen. Immer und immer wieder. Erst wenn der letzte Atemzug gemacht ist, besteht keine Möglichkeit mehr zur Umkehr. Es kam dann auch für 3 Stunden eine große Finsternis über die Erde. Dies war der Zeitpunkt, an dem Gott die Sünde der Menschheit, also auch meine und deine Sünde, auf Jesus legte. Sünde bringt immer Finsternis mit sich. Die Sünde verhüllt das helle Licht. Sünde geschieht immer im Verborgenen und in der Finsternis. Und Jesus spürte, dass die Sünde auf ihn gelegt wurde, denn die Sünde trennt von Gott. Warum hast du mich verlassen? Fragt Jesus. Darin lag auch ein Stück Verzweiflung, denn Jesus war ja vorher nie vom Vater getrennt und verlassen. Diese Trennung hat er dann auch letztendlich zum Tod des Heilands geführt. Einer, der ein wahrer Jünger von Jesus ist, kann niemals in der Finsternis und in der Sünde leben. Er wird sterben, er wird den geistigen Tod erleiden. Der Vorhang ist mit dem Tod Jesu im Tempel zerrissen. oben nach unten. Also von Gott aus, aus dem Himmel, wurde der Weg zum Vater frei. Du brauchst keinen Hohepriester mehr, um zu Gott zu gelangen. Du kannst jederzeit zum Vater im Gebet erscheinen. Nun war unser Herr Jesus gestorben. Gestorben wegen meiner ganz persönlichen Sünde. Es wird immer gestritten, ob nun die Juden oder die Heiden, also die Römer, Jesus ans Kreuz gebracht haben. Es war einzig und allein meine ganz persönliche Sünde, die Jesus ans Kreuz gebracht hat. Nichts anderes. Nur Jesus allein, als das einzig reine Lamm, konnte die Erlösung bringen. Nun ist für die Jünger von Jesus eine Welt zusammengebrochen. Lesen wir weiter im Markus-Evangelium, Markus 15, 42 bis 47. Und als es schon Abend wurde und weil Rüsttag war, da ist der Tag vor dem Schabbat. Da kam Josef von Arimathäa, ein angesehener Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete, der wagte es und ging hinein zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon tot sei, und rief dem Hauptmann und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es erkundet hatte von dem Hauptmann, gab er Josef den Leichnam. Und er kaufte ein Leinentuch und nahm ihn ab und wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, das war in einen Felsen gehauen, und wälzte einen Stein vor des Grabes Tür. Aber Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Josefs, sahen, wo er hingelegt wurde. Mit dem Begräbnis ist ja alles vorbei. Dies behaupten zumindest jene, die nicht wie wir eine lebendige Beziehung zu Jesus haben. Meine Schwiegereltern sind vor einigen Wochen, innerhalb von anderthalb Wochen, an den Folgen von Covid verstorben. Da sich der größte Teil der Familie bis auf einen Schwager infiziert hatte, wurden wir alle in Quarantäne geschickt und die Beisetzung musste warten. Jetzt am vergangenen Montag war die Urnenbeisetzung. Aber auch meine Schwager und meine Schwägerin sind fest davon überzeugt, dass nun alles endgültig vorbei ist. Die Urnen sind in der Erde, aus, vorbei. Wo mein Schwiegervater jetzt ist, weiß ich nicht. Er war auch bis zum Schluss überzeugter Kommunist. Aber denken wir an den Schächer am Kreuz. Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht hat er noch die Kurve gekriegt, ich weiß es nicht. Gräber können Pilgerstätten werden. Tote können zum Kult werden. Ich bin im Kommunismus aufgewachsen, da war der Personenkult zu Lebenden und zu Toten allgegenwärtig. Es ist mir nichts Neues. So was gibt es aber nur im Kommunismus oder auch bei Christen. Ich denke, es gibt diesen Kult auch in christlichen Kreisen. Nur dort nennt man es halt Heiligenverehrung. Es wird zu Gräbern gepilgert und dort angebetet. Ist es das, was Jesus wollte? Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen von Max Lucano, die das ein wenig beschreibt. Der Weg nach Golgatha war von Straßenlärm erfüllt. Er war tückisch und gefährlich. Und dabei trug ich nicht einmal ein Kreuz. Als ich darüber nachdachte, den letzten Schritten Christi nach Golgatha zu folgen, hatte ich mir ausgemalt, seine letzten Stunden in meinem Herzen in Stille betrachten zu können, um mir die letzten schrecklichen Bilder seines Lebens vor Augen zu führen. Aber ich hatte mich getäuscht. Wer die Villa della Rosa heraufsteigt, kann den Schritten des Heilands nicht in Ruhe folgen. Er muss sich vielmehr mühsam gegen einen Strom von Verkäufern, Soldaten, Straßenhändlern und Kindern vorwärts kämpfen. Passt auf eure Brieftaschen auf, ermahnte uns Joe. Das tue ich schon längst, dachte ich. Joe Schulan ist ein messianischer Jude, der in Jerusalem aufgewachsen ist und sowohl bei den Juden als auch bei Heiden in hoher Achtung steht. Er hat eine Rabbinerschule besucht, zusätzlich Archäologie studiert und ist als Lehrer und Forscher qualifiziert. Aber die Zuneigung vieler Menschen hat er sich dadurch erworben, dass seine Hingabe dem Messias und dem verlorenen Haus Israel gilt. Unser Leiter war kein Touristenführer, sondern ein Zelot. Und wenn man von einem Zeloten aufgefordert wird, auf seine Brieftasche Acht zu geben, dann sollte man diese Warnung lieber befolgen. Alle paar Schritte verstellte mir ein Straßenhändler den Weg und schwenkte Ohrringe oder Tücher vor meinem Gesicht hin und her. Wie kann ich in einem solchen Marktgetümmel den letzten Weg von Jesus betrachten? Ein Markt. Genauso, genau das ist die Via della Rosa. Ein Stück Weg, der einen regelrechten Engpass bildet, sodass sich die Leiber aneinander vorbeidrängen müssen. Wo die Gasse rechts und links nicht mehr von hohen Steinmauern eingegrenzt ist, reihen sich jahrhundertealte Läden aneinander, von denen alles vom Spielzeug über Kleider bis zu Turbanen und Kompaktdisketten feilgeboten wird. An einer Stelle führt die Straße an einen Fleischmarkt vorbei. Der Gestank drehte mir den Magen um und mein Blick fiel auf das Innere von Schalen von Schafen. Ich versuchte, Joe einzuholen und fragte, war die Straße auch zu Jesu Christi ein Fleischmarkt? Ja, antwortete er, und zum Kreuz zu gelangen, musste er durch ein Schlachthaus hindurchgehen. Es dauerte ein paar Minuten, bis mir die Bedeutung dieser Worte aufging. Bleib dich zusammen, rief Joe über die Menschenmenge hinweg. Die Kirche ist gleich um die Ecke. In der Kirche werde ich mehr Glück haben, sagte ich mir. Schon wieder hatte ich mich getäuscht. Die Grabeskirche Jesu in Jerusalem besteht aus 1700 Jahren Religion, die um einen Felsen herum gebaut wurde. Im Jahre 326 nach Christus kam die Kaiserin Helena, die Mutter Konstantin des Großen, nach Jerusalem und suchte nach dem Hügel, auf dem Christus gekreuzigt worden war. Bischof Makarios von Jerusalem führte sie zu einem schroffen Felsvorsprung westlich der Stadtmauer. Ein etwa 6 Meter hoher zerklüfteter Granitbrocken, auf den ein von Römern erbauter Jupitertempel stand. Der Hügel war von einem Friedhof umgeben, lauter Felswände übersät mit Gräbern, die mit Steinen verschlossen waren. Helena ließ den heidnischen Tempel abreißen und baute stattdessen eine Kapelle. Das traditionelle Grab Christi befindet sich unter demselben Dach wie die traditionelle Stelle von Golgatha. Man muss die Kirche nicht verlassen, um das Grab zu sehen. Allerdings ist man auf seine Fantasie angewiesen. Vor 2000 Jahren, bevor Millionen von Touristen erschienen, war dies ein Friedhof. Heute ist es eine Kirche. Die Kuppel hoch oben ist mit Gemälden verziert. Ich blieb stehen und versuchte, mir vorzustellen, wie dieser Platz damals ausgesehen hatte. Es gelang mir nicht. Eine reich verzierte Grabstätte kennzeichnet den traditionellen Platz. Des Grabes Jesu. 43 Lampen hängen über dem Eingang, und ein Leuchter steht davor. Er besteht aus Marmor und ist an den Ecken mit goldenen Blättern verziert. Ein erhöhter Steinpfad führt zum Eingang des Grabes. Ein Priester mit schwarzer Kutte, einem schwarzen Bart und einem schwarzen Hut stand vor dem Eingang Wache. Seine Aufgabe bestand darin, die heilige Stätte sauber zu halten. Mehr als 50 Leute warteten in einer Schlange vor dem Eingang, aber der Priester ließ sie nicht ein. Ich verstand zwar den Grund der Verzögerung nicht, aber ich verstand, wie lange es dauern sollte. 20 Minuten, 20 Minuten! Ein Murren ging durch die Menge. Ich murrte auch. Ich ging so nahe an den Eingang heran, wie ich nur konnte. Der Fußboden bestand ebenfalls aus Marmor und von der Decke hingen Lampen. Langsam dämmerte mir, was mit diesem Weg alles zusammenhing. Die heilige Straße, auf der es von Händlern wimmelte, das Kreuz, das unter dem Altar verborgen war, der Eingang zum Grab, der von einem Priester verstellt wurde. Ich hatte gerade ein paar Worte vor mich hingemurmelt, dass der Tempel durchaus eine zweite Reinigung brauchte, könnte ich, als ich jemand rufen hörte, kein Problem, kommt hierher. Es war Joshulam, unser Reiseführer und messianischer Jude. Was er uns dann zeigte, werde ich nie vergessen. Während sich unsere Augen noch an die Dunkelheit gewöhnten, begann Joe zu sprechen. Halt, Moment. Er führte uns durch eine verborgene Tür aus dem Kuppelgewölbe heraus und wir betraten einen kahlen Raum. Es war dunkel und roch modrig. Es war ungepflegt und staubig. Offensichtlich kein Ort, der für Touristen gedacht war. Während sich unsere Augen noch an die Dunkelheit gewöhnten, begann Joe zu sprechen. Ungefähr 6 solcher Räume sind gefunden worden, aber man führt nur selten Besucher hinein. Hinter Joe befand sich eine schmale Öffnung, ein Grab, das in den Fels gehauen war, etwa 1,20 Meter hoch und genauso breit. Wäre es nicht Ironie, fragte er mit einem Lächeln, wenn das hier der richtige Platz wäre? Er ist schmutzig und vernachlässigt. Er ist vergessen. Das Grab dort drüben ist kunstvoll geschmückt und verziert. Dieses hier ist schlecht und wird von niemandem beachtet. Wäre es nicht Ironie, wenn dies hier der Platz wäre, an dem unser Herr begraben wurde? Ich ging zur Öffnung und beugte mich wie der Apostel Johannes hinein, als er in das Grab schauen wollte. Und ebenso wie Johannes war ich überrascht bei dem Anblick, der sich mir bot. Kein großer Raum, wie ich ihn mir beim Lesen vorgestellt hatte, sondern eine kleine Höhle von einer schwachen Lampe beleuchtet. Geh ruhig hinein, forderte Joe mich auf. Das musste er mir nicht zweimal sagen. Die Schritte über den Steinfußboden und schon war ich am Eingang, am Ende der Grabkammer angelangt. Durch die niedrige Decke war ich gezwungen, mich gebückt zu halten. Ich lehnte mich gegen die kalte, raue Wand. Meine Augen mussten sich auch hier erst an das Dunkel gewöhnen. Während ich darauf wartete, was sich meinen Augen auf das dämmerige Licht einstellten, umgab mich Stille. Die erste Stille des ganzen Tages. Langsam konnte ich nachvollziehen, wo ich war. In einem Grab. Ein Grab, in dem auch der Leib Christi gelegen haben könnte. Ein Grab, das den Leib Gottes umschlossen haben konnte. Ein Grab, das Zeuge des gewaltigsten Augenblicks der Geschichte gewesen sein mochte. An einen solchen Ort hat Gott sich begeben, sagte jemand still. Ja, so war es. Gott begann sich in einen dunklen, engen Raum, in dem man Platzangst bekam, und ließ zu, dass er von außen verschlossen wurde. Das Licht der Welt wurde in Leinentücher gewickelt und in eine Grabkammer gelegt, die so schwarz wie Ebenholz war. Die Hoffnung der Menschheit wurde in ein Grab eingeschlossen. Wir wagten nicht zu sprechen. Wir konnten es einfach nicht. Die kunstvoll verzierten Altäre waren vergessen. Zwischen diesem Ort und der von einem Priester bewachten Grabstätte lagen Welten. Was Menschen unternommen hatten, um zu verzieren, wozu Gott in die Welt kam, hatte keine Bedeutung mehr. Was ich in diesem Augenblick erkannte, war möglicherweise mehr, als ich je bisher erkannt hatte. Wie weit war Gott gegangen? Er ging weiter als der Gott im brennenden Dornbusch. Er ging weiter als der Säugling, der in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe lag. Er ging weiter als der erwachsene Heiland in Nazareth. Er ging sogar weiter als der König der Könige, der an einen Stamm gehangen und am Kreuz auf einem Hügel aufgerichtet wurde. Gott ging noch weiter. Er ging bis in ein Grab hinein. Nichts ist schwärzer als ein Grab. Nichts so leblos wie eine Totengruft. Nichts überdauert die Zeit länger als ein Grabgewölbe. Aber er ging in das Grabgewölbe. Wenn Sie wieder einmal von einer immer dunkler werdenden Welt der Angst umschlossen werden, dann denken Sie daran, wenn der Schmerz in einer Welt des Schreckens erneut auf Sie einhämmert, dann denken Sie an das Grab. Wenn wir einmal ein schwerer Stein den Weg zum Frieden verschließt, dann denken Sie an das leere, staubige Grab vor den Toren Jerusalems. Dieses Grab ist nicht leicht zu finden. Um es zu sehen, muss man den Druck der Menschen, die um unsere Aufmerksamkeit werben, hinter sich lassen. Man muss vielleicht an goldenen Altären und verzierten Statuen vorbeischlüpfen. Um das Grab zu sehen, muss man möglicherweise sogar an der Kammer neben dem Priester vorbeigehen und sich in einen Vorraum schleichen und selber suchen. Am schwersten ist das Grab manchmal in einer Kirche zu finden. Aber es ist da. Und wenn Sie es entdeckt haben, dann beugen Sie sich, treten still ein und schauen sich genau um. Denn dort, an der Felsenwand, können Sie vielleicht die verkohlten Spuren einer göttlichen Explosion erkennen. Ein Priester versperrt den Zugang zu diesem herrlich ausgebauten Grab. Man könnte es ja verschmutzen. Von dorthin zu gelangen, muss man an Verkaufsläden, an Menschenmassen, die pilgern, vorbeigehen. Man wird nicht die Ruhe finden, um auf Jesus zu schauen. Ein Jesus im Grab nutzt uns nichts, außer einem Kult. So einen Rummel hat Jesus auch niemals gewollt und verdient. Jesus möchte, dass wir in Ruhe und Besonnenheit nach ihm suchen. Lesen wir nun das Wichtigste unserer heutigen Bibellese, Markus 16, die Verse 1 bis 8. Und als der Schabbat vergangen war, kaufte Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Golgatha. Dort werdet ihr ihn sehen und wie er euch gesagt hatte. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab. Dem Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Jesus ist auferstanden. Du wirst den Herrn niemals im Grab finden. Jesus ist auferstanden und er lebt. Die Jünger und viele andere konnten und können es bestätigen. Jesus lebt. Manche können es nicht glauben. Auch der Jünger Andreas konnte es nicht glauben, bis ihm Jesus persönlich erschienen ist und seine Hände in die Wunden Jesu legen konnte. Dann glaubte auch Andreas. Du wirst Jesus niemals im Grab finden. Du findest ihn bei den Jüngern, bei den Gläubigen. Du findest ihn hier in der Gemeinde. Die Menschen finden Jesus, aber auch bei dir und bei mir, bei jedem Einzelnen von uns ist Jesus erkennbar. Er wohnt in unseren Herzen. Zeig diese Liebe, die du von Jesus erhalten hast, den Menschen außerhalb unserer Gemeinde. Pflege eine lebendige Beziehung zu Jesus und es wird sie. Jesus ist für alle Menschen gestorben und nicht nur für uns. Aber ohne Auferstehung hätte es keine Erlösung gegeben. Und Erlösung brauchen wir, jeder einzelne von uns. Der Tod Christi wäre ohne die Auferstehung sinnlos. Ohne Auferstehung wäre der Tod, also Satan, niemals besiegt worden. Der Tod hat durch die Auferstehung Jesu keine Macht mehr. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Herr Jesus, segne euch reich. Amen.